Licht ist dunkler. Der Medizin-Podcast. Die erste, zweite Folge. Meine Güte. Premiere. Die erste, zweite Folge. Lena Riebel, Teil 2. Habt ganz, ganz viel Spaß. Denkt bitte dran. Unten, wenn ihr da bei YouTube guckt, unten da seht ihr, wo ihr euch zum Kongress anmelden könnt, der am 20. März ist. Ich freue mich, euch da zu sehen. Und jetzt viel Spaß mit Lena und mir. Licht ins Dunkle.
Ich glaube, hätte die Ellie Anorexie oder hätte sie Magersucht, wie das jeder so schön sagt, sie hätte sofort eine Pickline bekommen bei dem Zustand. Ja, und das sind so die Sachen, wo man denkt, wir wurden abgelehnt von Versorgenden. Die Pflegedienste haben uns nicht genommen. Palliativteams haben uns abgelehnt. Ja, aufgrund der Diagnose. Und das ist das, wo ich mir denke, also das ist, leuchtet mir halt so gar nicht ein, weil die Diagnose für mich nicht entscheidend ist. Ich sage immer, der Bedarf ist ja da. Man sieht ja anhand dessen, wenn man den Patienten anschaut, was ist der medizinische Bedarf. Und dann musste man doch da eigentlich handeln, hat jemand Schmerzen, ist mir wurscht, was für eine Diagnose.
Das meine ich eben, dieses Grundhandwerk, wenn man, wenn man jetzt weg von dieser Diagnose gehen. So, jetzt kommst du als kranker Mann oder du hast irgendeine, du bist krank. Das hatten wir auf Intensivstation. So, wenn der Notarzt kommt jetzt unten reingefahren und sagt, ich weiß nicht, was die hat, ne? Hat man also mal, es war eine Enzephalitis, eine Meningokokken-Enzephalitis, ganz schön Krankheit, kann man einfach von einem Tag ganz sterben, ganz schlecht. So. Und der russische Arzt hat rausbekommen, Viktor. So, Viktor, der immer die russischen Witze erzählt hat, der hat das rausbekommen, weil er es schon mal gesehen hat. Weil er es in Russland, wo er war, in einem großen Klinikum gearbeitet hat, wo einfach alles hingeschüttet wurde, ja, da hat er einfach alles gesehen. Da sagt, sieht aus wie eine Meningokokken-Enzephalitis. Zack, nach Jena, Uniklinik verlegt, mit dem Hubschrauber noch schnell gerettet.
Alles gesehen.
Hätte er, ja, da kommt doch keiner drauf. Da kommt jemand ins Krankenhaus, der einfach doof ist, weil durch die präseptische Enzephalopathie, ja, werden die kognitiv, wirken wir auch, als wenn wir so eine Sepsis kriegen, dann fangen wir an, wirres Zeug zu erzählen. Wir werden halt so, ne, wirre im Kopf und das war da auch. Und dann auf die Idee zu kommen, dass die einen Autounfall hatte, junges Mädchen, Autounfall im Freibad gewesen, dadurch hat's, die hat einen kleinen Riss in der Hirnhaut und dadurch hat's das wohl reingespült und dann zu sagen, die hat das, die Diagnose hat's Leben gerettet. So, und, aber auf was ich hinaus will, was wir gemacht haben auf Intensivstationen, auch übrigens, weißt du, was dann passiert mit so einer Diagnose? Dann bist du plötzlich ganz alleine auf Station, sind alle weg, weil du vorhin stehend bist.
Also, weg. Hätten wir gerne gehabt in der Klinik, aber okay.
Ich darf so.
Also die auf Intensivstation, ja. Also das ist ein Teil der Blackbox, aber Ellie war ja auf Intensivstation, ja. War ein ganz anderer Umstand.
Hatte sie da einen Zugang?
Da hatte sie den Hitchen gerade. Ja. Ja, den hatte sie da schon. Aber plötzlich wurden wir nicht in Frage gestellt.
Genau.
Und das war, wir hatten, weiß ich nicht, ob das ein anderer Patientenschlüssel ist oder grundsätzlich. Das war schon ein anderes.
Wir haben die Diskussion ständig gehabt in der Klinik, dass ein Patient zu uns kam. Wir hatten zig Patienten, die waren Niereninsuffizient und dann haben wir denen Infusion dran gehangen. Ne? So. Und dann, das ist ein bisschen komplizierter, mache ich mal einen eigenen Podcast. Im Grunde war das aber so, du kannst einen Patienten so trocken fahren, weil du denkst, er hat, verstehst du dann? So, du kommst ins Krankenhaus und hast einen Herzkasper. So, dann wird das Herz entlastet, sag ich mal ganz grob jetzt so. Wir hatten, ich will jetzt keinen Sonar treten, aber es war ein Fall, den wir hatten, es war ein Oberarzt und uns die Mutter. So. Es war ein gefürchteter Oberarzt, ne?
Schon mal erzählt.
Die ist gut durchgegangen, diesen, so, zuerst hat sie den Herzkasper, da haben sie keine Infusion dran gemacht. Dann hat sie aufgehört zu pullern. Warum? Weil sie kein Wasser mehr drin hatte. So. Und dann haben sie gesagt, oh, jetzt hat sie auch noch eine Niereninsuffizienz, jetzt hören wir mal ganz auf mit Infusionen. So, und das war's dann. Als nächstes kommt dann die Intensivstation, was immer ein schlechtes Zeichen ist, wenn wir von Intensivstation auf eine andere Station müssen, weil dann ist Reanimation. Und aber dieses Grund, wenn jemand zu uns kam auf Intensivstation, ne, dann hast du erstmal, dann ist wie eine Werkbank, egal was da ist, gebrochenes Bein, im Bauch geschossen, Autounfall, Herzinfarkt, Zugang. Da weißt du, was man braucht, weil wenn irgendwas dann nicht mehr funktioniert, dann kriegst du keine Vene mehr. Also hast du so lange Zeit gehabt, hast immer einen Zugang gelegt, Handwerkszeug, hört doch nichts. So, und jetzt frage ich mich, wenn Patienten mit solchen schlimmen Diagnosen, also die auch vom Leben her, es ist ja ein Patient, der liegt, der nicht aufstehen kann.
Die sehen aber nicht die Tragweite der Diagnose. Ich glaube nicht, dass das schlimm von jedem wahrgenommen wird.
Das sind ja, aber das kann ja alles sein. Aber ich meine nur, wenn jetzt ein Patient kommt, der nicht aufstehen kann, der orthostatisch reagiert,
das jetzt in einem Sitz
kann man ja, kann ich ja für, das kann ich ja wohl nachweisen, ob eine Orthostase vorliegt oder nicht, mit Pulsmesser.
Ja.
So, das ist nicht so schwierig.
Nein.
Möchte man auch. Mitten steht das Korbkitas, ja, mit der Uhr heutzutage. Und deshalb kriege ich das schon raus. Und schon allein, wenn ich orthostatisch reagiere, brauche ich einen Zugbandpunkt. Ein Patient, der im Altersheim liegt und orthostatisch, also der, ich sag's mal, der, das ist ja Orthopädie, das gerollte Kind, ne? Und mit orthostatisch, das gibt es mit der Lunge, das sind dann die Patienten, die dann so und dann Luft kriegen, die haben also dann orthostatisch, können die dann mit verschiedenen Körperhaltungen besser oder schlechter Luft bekommen, COPD-Patienten. Und bei dem Patienten ist es, wenn ich mich, also wenn ich gegen die Schwerkraft arbeiten muss, der Körper, wenn ich mich aufrichte oder so, dann reagiert mein Kreislauf mit einer extremen Pulsverlagerung, Verschnellerung, was nicht sein darf. Weiß jeder Sportler, wenn er aufs Fahrrad geht, dass mein Puls nicht von 80 auf 140 hochgehen darf, so schnell. Und das kann man sehr wohl nachweisen.
Ja, weil
ja. 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 Pulsmessen war erstes Lehrjahr, erster Tag. So, muss man schon können. Und gibt, wie gesagt, mittlerweile machen das die Uhren.
Wir haben jetzt zum Beispiel das Problem, dass die Elli diese Uhren und Ringe nicht mehr tragen kann, weil sie so Schmerzen hat. Mhm. Und wir haben das auch oft gehabt. Und dann hieß es eben, ja, naja, so ein Pulsmesser an der Uhr, das ist nicht so zuverlässig. Dazu möchte ich eine Anekdote aus der Familie erzählen über meinen Mann. Mein Mann hat einen Herzschrittmacher.
Mhm.
Und der hat es auch an seiner Uhr, konnte der es erkennen, und sagt, irgendwas stimmt bei mir nicht. Und dann hieß es, sie sind zu jung.
Ja.
Warne, das kann nicht sein. Ich muss sagen, ich fahre seit Jahren Fahrrad, ich habe seit Jahren diese Uhren. Und wenn das nicht richtig misst, muss das ja trotzdem konstant auch seit Jahren falsch sein. Das heißt, man muss ja das irgendwie merken. Und wir haben bei Ellie ja auch Uhr und Ring gehabt und konnten dadurch durchaus sagen, bei beiden Sachen haben wir diese Werte, die nicht stimmig sind. Ob das jetzt hoch funktioniert,
was ja. Das ist aber der Kurve. Die sind sehr genau. Ich habe da auch schon mit Kardiologen drüber gesprochen. Und dieses
ja.
Was eine Extremitätenableitung, also das ist die, die du in der Tiefstation auch kriegst, das ist kein 12-Kanal-EKG, man kann sich 3D sehen, okay, den Rhythmus siehst du im EKG, ob das gewackelt ist oder nicht. Der Rhythmus stimmt.
Wir haben jetzt so ein mobiles Zuhause mit so einem Klebeding, das ist natürlich auch schwierig.
Weil null so nie, oder?
Ach. Ein richtiges, also verschrieben bekommen, an der haben wir jetzt das nächste Problem, dass jetzt einfach die Durchblutung nicht mehr passt. Das heißt,
dann messen die nicht.
Wenn das am Finger nicht machen.
Ich gerade sagen.
Das am Fuß
ja.
Machen. Dann kannst du natürlich mit dem Clips nicht. Der Clips tut dir auch weh. Wenn die Schmerzen tun, das. Jetzt gehen wir wieder rein. Also jetzt gehst du zur Krankenkasse und sagst, ich weiß, das ist ein bisschen blöd erklärt, aber das mit dem Clips, das tut weh. Mhm. Nimm dir mal den Clips, der tut dir nicht weh. Ja, der tut ihr schon weh.
So kriegst du von den Stumpenclipsen, dann tut es auch weh.
Kannst du so rumklipsen?
Die Dinger sind jedoch unzuverlässig, das weiß nur aus der Klinik. Das ist Quatsch. Sobald der Patient schlecht durchblutet ist, sich bewegt, müssen die nur noch Himmelspforte.
Das haben wir gerade. Ich habe auch so das letzte Mal mit einem wirklich sehr netten Arzt telefoniert. Das ist ja 72er Sauerstoffsättigung. Ich habe das jetzt mal als Fehlmessung interpretiert, weil sie war noch in der Lage,
mit mir zu reden.
Das, genau. Ja. Das natürlich auch. Wo stellst du dann tatsächlich die Grenze ein oder auf was musst du achten? Und
wenn du bei den Dingern ist es so, die messen ja praktisch rotes und hellrotes Brot. Blut. Mehr machen die nicht.
Rot ist auch rot.
Ja, klar. Ne? Das heißt, das haben irgendwelche Forscher haben sich hingestellt, haben immer gemessen. Die haben also Laborgerät gehabt, dann haben die das Blut geguckt, wie hell das ist und haben dann geguckt, bei welcher Farbe welche Sauerstoffsättigung. Und dann haben sie das mit dem Messer weggelassen, machen es nur noch mit der Farbe. Und das ist immer der arterielle Beifluss. Das heißt, immer wenn das Herz so macht, dann verändert sich die Blutfarbe, weil der venöse Anteil zurückgeht und der arterielle Anteil hochgeht. Und wenn du eine gute Pulsation hast, das siehst du an der Kurve. So, dann stimmt der Wert auch. So, ne? Und wenn natürlich die Finger falsch sind, kannst du es wegschmeißen. So, das ist auch bei Epilepsie-Patienten, wenn ich Gutachter bin und dann kommen immer die Epilepsie und sagen, ja, hier gucken Sie mal nach, so 72er Sättigung. Da haben sie den Kurve mal ausgeguckt. So 72er Sättigung. Dann müssen sie einen Notarzt holen, dann muss intubiert werden.
Einmal die, war eine 80er Sättigung und da ist sie und kollabiert. Ja, Jose. Genau. Kann halt Mut unterscheiden und ich auch ruhig bleiben in solchen Situationen, sondern aber auch gut einschätzen, wann wir den Sanka rufen müssen.
Nein. Weißt du das jetzt, gell?
Ja, Sanka, Notarzt, was? Genau.
Bei uns natürlich, meine Mutter hat auch gesagt, dass Sanka kommt. Und dann hat es so lange Fenster gestellt, bis er auch wieder weg war. Auch wenn er gar nicht unten im Dorf war, sondern nur durchfahren musste.
Ja, also wir finden es ganz toll, wenn er durchfährt, weil dann haben wir hier das. Dann musst du die Kopfhörer aufsetzen und ach, das ja. Ist also. Wenn ich dir schon höre, dann werde ich schon schnell.
Ja, und wir mögen das auch immer laut zu sein, die Sanka-Fahrer.
Wir haben.
Auch auf dem Land, ne?
Kein Negatives. Also, die Ellie ist jetzt 2, 4, 6 Mal im Rettungstransport gefahren. Die waren Zucker. Die waren jedes Mal total nett. Die haben gemerkt, dass ich, also gerade im August war ich völlig, ich habe nur noch geweint, nur das Kind mir unter den Händen, ich brauche Hilfe. Mein Mann saß da hier, also Nachbarin, die ist intensiv Krankenschwester. Die hast du
ein Lob auf die Nachbarin.
Die Nachbarin, ja, und hier mal im Podcast, Heidi, danke dir. Die haben uns alle wirklich ganz, ganz eng angenommen. Wir haben das nicht in Frage gestellt, die mit der Ellie gesprochen, die haben sie auf eine Liege. Das war eigentlich schon sehr wertschätzend. Wir gehen zwar immer rein und sind versucht, etwas lauter zu reden, aber das heißt, da muss ich nicht schreien, mach das nicht, sondern weise Joyce darauf hin und sagt bitte ruhig, leise. Aber da ist auch jeder MCFS-Patient anders. Der eine möchte gar nicht angesprochen werden. Annie will ja jeden Pups vorher, geht's nach rechts, geht's nach links.
Wir haben einen Pickline in Narkose gelegt, hast du gemerkt, gehört. In Hamburg.
Hamburg?
Ja. Ohne Narkose, Probe. Es war so gut, es war wirklich richtig gut. Hat richtig Spaß gemacht. Ja, gleich noch ein Link. Das war, wir hatten einen sehr guten Anästhesisten. Der Trick war, wir haben ja in Fürth einen Fall, weißt du ja, wo es ein bisschen schwierig ist mit dem Transport. Was ich schon gedacht hatte, bei der Klinik, sensationell. Also die machen das super, der Professor ist total gut. Und die wollen das alles selber machen, wollen es in ihrer Hand behalten. Ich habe alle Achtung davor. Sie kriegen es natürlich rechtlich schwierig hin, weil es schwierig ist, dass ein Anästhesist aus der Klinik irgendwo ein Kinderzimmer fährt, eine Vollnarkose macht. Und das ist einfach schwer. So in Hamburg hatte ich dann bei der Parterre oder bei der Mutter gesagt, komm, jetzt rufst du mir beim Nachbarn an, beim Zahnarzt. So, jeder Zahnarzt kennt irgendeinen Anästhesisten, der niedergelassen ist und solche Narkosen macht. Der da, 10 Minuten später. Und ich so, ja, gucken, ne, ob das dann die, also ich machte auch, dieser Anästhesist macht einen Podcast mit mir, das ist natürlich nicht so
viel verraten.
Viel verraten, aber der Spannungsbogen ist so, die werden teilweise so schlecht bezahlt. So unfassbar schlecht, dass sie praktisch den also muss so egal, jedenfalls haben wir das geklärt mit dem, war super nett, hat die Narkose gemacht, das merkst du halt schon. Das war so unkompliziert und mit Propofol, ne? Das war so zack, kam der Sandmani.
Du merkst auch, wir haben jetzt auch einen, der sich ein Arzt, also ich hab nichts geklärt, ob ich einen Namen sagen darf, deswegen mache ich es nicht. Ja. Bin wahnsinnig dankbar, der nimmt sich unsere an und ist ganz tackig. Ganz kurz, das ist ja das mal telefonierende Lager. Beim Grunde genommen läuft es per E-Mail. Das war so nur zack, zack, zack. Wir lesen Inputs folgen zurück und werden dem Fragen gestellt. Und ich denke, manchmal macht man es im Kopf viel komplizierter, als es in echt sein müsste.
Ja, aber gut, das ist ja, da sind halt die Spezialisten, ne? Also da kam da halt hin und hat gesagt, darf ich mal kurz Lichter machen? Also Maske aufgesetzt, haben sich die Venen angeguckt, dann haben wir da. Haben wir da die Narkose gemacht. Ein Kollege von der Herstellerfirma von den Kathetern war da. Die sind wirklich super, bitte, muss ich echt mal sagen. Die sind echt klasse, die helfen mit da. Ja, Bella oder Spindelwärme so, aber das Ultraschallgerät ist von denen auch. Und da kommt jetzt immer mit, weil du kochst einen einfach. Diese Katheter sind ja lang mit so oder war ja, die haben da so ein Draht drin und du brauchst auch eine vernünftige sterile Abdeckung. Auch wenn es dann am Ende nur eine Ultraschallpunktion ist, also du musst steril ein EKG anreichen können. Und
steril kann ich jetzt auch arbeiten. Ich
alles. So einfach, oder?
Nein.
Wie schnell man mal so macht oder sich an die Stirn greift irgendwo.
Und also wir merken es unter der Woche, macht das immer ich und am Wochenende macht das dann gerne mal der Anno oder am Abend manchmal. Und er ist dann nicht so in der Routine drinnen.
Ja, ist doch jetzt anzureden. Das ist doch wirklich das Ganze, also schon alleine, dass die Brille hält, hat mich auch gemacht, mittlerweile zu
Band.
Dass ich wilden zumachen kann und du brauchst halt jemanden, der schnell und zuverlässig, weil du musst ja alles wegschmeißen. Ist ja nicht wie in der Klinik, dass du jetzt Spannung drauf machst, so als Nächster.
Du musst nicht steril arbeiten im klassischen Sinne, sondern bei uns ist halt steril arbeiten im Dunkeln. Das ist ja noch der nächste Punkt. Und dann bitte leise, also nicht das Gascheln. Also alles, was du vorher vermeiden kannst, vorher machen. Das Y-Stück zum Beispiel, das spüle ich schon hier in der Küche, in der Verpackung. Das wird mir auch ein Arzt gesagt, der im Haus Besuch war, der macht das doch lieber hier. Aber man muss auch einen Arzt haben, der sagt um 23 Uhr, ich bin dabei, guck mal zu, wie du das Y-Stück wechselst. Ja, das ist natürlich eine super Sache gewesen. Und so Tricks und Kniffe, die lernt man halt. Die hast du drauf und ich mache die Erfahrung.
Ja, genau. Aber das ist dann eben so. Deshalb bin ich ja immer so begeistert, wie ruhig bei der ganzen Sache. Also ich habe die ganze Zeit geschrien.
Ich bin jetzt nicht mehr ganz zurück. Momentan merke ich, dass ich sehr emotional bin. Es sackt jetzt langsam durch. Weihnachten war nicht einfach. Also das hat uns viel genommen.
Was sind die Eis, was wir gehört haben?
Silvester war der Horror. Ellie würde sagen, hey, das hat super funktioniert. Das ist richtig. Aber mein Mann und ich sind echt durch. Das war
Und für viel, also es war wirklich
Wir wollten eigentlich ursprünglich woanders hinfahren. Der konnte nicht mehr raus. Eddie können wir ja auch gar nicht aus dem Bett raus. Ja. Tut ihr ja alles weh. Wir haben ihr sehr, sehr stark Medikamente gegeben und haben sie in den Keller runter. Ich habe dann ihr Zimmer oben um 12 Uhr geputzt, weil wenn sie schon mal im Keller ist, kann ich das wenigstens machen. Aber wir haben noch einen großen Sohn und dieser Spagat zwischen, ich versuche ein Weihnachtsfest und es ist anders gesagt unmenschlich. Nee, Ellie sitzt im Zimmer, sie konnte den Christbaum nicht sehen, Geschenke kannst du nicht auspacken, weil das ist zu laut, also packt man den Stoff rein. Was ist visuell nicht zu viel, dann hat das andere Kind, möchte aber trotzdem irgendwie ausreißen und aufreißen und Spaß haben, dann willst du eine Weihnachtsgans. Also wir haben mit Oma in diesem kleinen Zimmer eine Weihnachtsgans mit Ellie gegessen und das war dann schlussendlich schon schön. Aber weil wir halt einfach das zu Hause mit meinem Mann und hingekriegt haben und unser großer Sohn da echt toll mitgemacht hat. Also
an alle, die hier zuhören und glücklicherweise nicht so eine Erfahrung in der eigenen Familie machen müssen, das muss man sich mal immer ein bisschen reinziehen, wie die Familien tatsächlich betroffen sind. Das ist in der Betreffsituation, und ich weiß tatsächlich, ich habe also hunderte von Krebspatienten, ne, dass die Familie nicht so betroffen. Und ich habe die Patienten in Hamburg, wo wir da die Narkose gemacht haben, die kochen immer Kratten, weil da die olfaktorische, also Komponente so elektrisch ist, sage ich mal. Ne? Also die müssen in Kratten gucken wegen der Gerüche. Also 365 Tage,
wenn das mit
muss so im Kratten und gegessen wird eine Etage höher im Arbeitszimmer, weil das alles gar nicht geht. Und dann Berlin, wo man dieses wunderbare Haus direkt am Wasser, oh, ich sage, das ist, also besser kann man in Berlin nicht wohnen, das ist so schön, ne? Kluge Familie, das ist alles so, irgendwie habe ich jetzt auch immer gute, kluge Familien.
Ich glaube, die anderen sind bloß nicht im System, die haben das noch nicht gefunden.
Was gibt das jetzt? Leg das zusammen aus, ich hatte noch nicht eine Familie, die da, sondern alle fein, nett, reflektiert.
Weil die finden die.
Sonst
ja. Ja.
Okay.
Sicher. Nee, gibt's
also ich weiß ja ungerecht, ne?
Ja. Natürlich Schulsystem technisch ja schon auch ein anderes Auffangsystem, aber bist in der Lage zu recherchieren, du findest was im Internet, du kannst Strukturen, du weißt, wonach du suchen musst. Da sind ja ganz viele Faktoren, die da greifen, ja? Also
wenn wir das nicht aufgebaut haben, nicht in diesen Kids, finde ich, das bauen nicht viele auf, das war schon außergewöhnlich, aber du hast schon recht, ne? Aber für mich ist das natürlich total angenehm, weil ich natürlich, wenn du als Außenstehender, sag ich mal, Dienstleister, ich weiß gar nicht, wie ich mich selber zeigen soll, als Hilfstyp, wie auch immer, da hinkommst und kommst in so eine Phase der Familie rein, wo sowieso alles am Arsch ist, ne? Und dann ist es natürlich eine andere Geschichte, dass so, ich komme zu dir, es ist wirklich, es geht komplett einen Bach runter, die Klinik spielt nicht mit, ne? Du hast irgendwie einen Arzt, der sagt, nee, du.
Ich habe einen ganz netten Kinderarzt. Aber der ist total verunsichert worden. Das ist eigentlich das Gemeine.
Hier inzwischen habe ich mitbekommen von dir. In Deutschland bist du immer ruhig geblieben. Nein, das ist wie zum Kaffee. So, ne?
Meine Dame, die mich begleitet hat, zu mir irgendwann mal gesagt, Frau Riebe, kennen Sie das Wort Resilienz? Und dann deshalb, ja. Wie schöpfen Sie sich dann in der Situation ein? Das ist, glaube ich, meine Hochbegabung. Auch mein Mann und ich ergänzen uns auch. Also ich bin in einer Akutsituation, bin ich diejenige, die sehr ruhig bleibt. Und ich merke jetzt, dass die Akutsituation weggeht. Und jetzt merke ich, dass das echt krass ist, was wir erlebt haben.
Und Alter hat es in keiner Akutsituation, ist eher diejenige, die schnell in die Luft geht?
Nee, das nicht. Das muss. Aber ich bin dann danach, weißt du, ich werde dann nach Silvester. Also am 1.2. sitze ich da und genau und denke, oh mein Gott, was haben wir da jetzt geschafft, ja? Aber an Silvester selber bin ich total ruhig. Sag ich so, und jetzt machen wir das, das kommt in die Gera.
Gut, wenn die Situation da ist. Aber ich habe mir so alles. Kochst du drum, was nicht fällt, was rum. Kannst du wütend werden?
Nee, ich gar keinen Nutzen drin.
Das ist auch wunderbar. Aber ich kann super wütend werden. Ich kann super schnell wütend werden, wenn.
Ich kann wütend
werden. Ich bin der Rekord geworden, aber wenn die Kacke am. Dann das Ganze, wenn ich ruhig werde, das ist bei meiner Frau auch so, ne? Die kann mich ja ignorieren, weil ich ja immer so bin, ne? So. Mit sehr viel Energie. Die sagt immer, ich bin in den Topf gefallen mit dem Zaubertrank, da kannst du jetzt auch nichts mehr dran drehen. Und das ist eben so, muss halt Zeit aushalten. So ist es auch so. Dafür bin ich die ganze Zeit im Auto. Ne? Putzen, einkaufen, kaufen, putzen, einfach die Wochen. Das macht mir Spaß, dann spiele ich mal Sport. Und aber wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann bin ich ruhig. Wenn ich ruhig werde, dann wird die nervös.
Das habe ich mir in der Klinik auch oft gehört. Immer wenn du sonst irgendwo bist und meine eigenen Klinikerfahrung bei mir selber, Also wenn die dann auf einmal alle da sind, du merkst gar nicht, wie die gekommen sind. So, die erscheinen.
Ja, das ist irgendwie, man kriegt es dann mit. Bei meinem Sohn ist das auch so, wenn ich Gold werte, da hat er auch durch die Impfung, hatte der eine, der hatte keine Endschiefe, hatte eine Meningitis, das war natürlich richtig, aber es war eindeutig durch die Impfung, das wurde ja dann auch geschrieben, da mit dieser Bassererstrombose. Und wir waren in Schweden, habe ich abends auch Kopfschmerzen, ich dann im Kopfschmerzen, nee, die sind alle. So, und das hat gleich gesagt, wieso sind, ich weiß ja, wie viele das sind, ne? Ich sagte, hast du die alle gegessen? Ja, dann gehst du jetzt in die Klinik. Und ich habe das so ruhig gesagt, normalerweise jetzt nicht mehr, ne? So, oder hab dich nicht so, oder wie auch immer, wie ich so bin als Papa, so ein bisschen burschikos, wobei mein Sohn und ich, wir waren schon immer von Geburt an so ein Team, das war halt so. Und da habe ich gesagt, Jonathan, auflegen, in die Klinik gehen. Und da hat er überhaupt nicht rumdiskutiert, weil, und da hat er auch hinterher das bestätigt, du warst so komisch ruhig, dass ich wusste, wenn mein Alter so ruhig sagt, du legst jetzt auf und gehst auf der Stelle in die Klinik, dann lege ich auf und gehe auf der Stelle in die Klinik.
Irgendwie mit Ellie.
Bieg wahrgenommen und befund festgestellt.
Wir haben die Situation mit Ellie gehabt, wo sie diese 82er Sauerstoffsättigung hatte. Das ist ja das, was uns so fehlt, wo ich jetzt zum Beispiel, ich hatte den medizinischen Dienst angerufen, wir haben mit der Krankenkasse telefoniert, ich brauche eigentlich, wir kriegen das hin, aber eine Notfallstruktur. Was mache ich, wenn am Freitagabend das Kind wieder umfällt? Wo gehen wir hin, wenn wir gar nirgends eigentlich hin müssten, oder? Und da habe ich eben auch das Erlebnis gehabt, dass der Arzt, der uns mitbetreut, dann am Telefon sagt, morgen in der Früh muss das Blutbild da sein, wo das am besten sofort untersucht wird. Das schafft ihr. Ja, und er war so ruhig, dass ich zu meinem Mann gesagt habe, wir haben jetzt eine Anweisung gekriegt, da brauche ich nicht diskutieren. Muss. Dann habe ich eben auch, liebe Nachbarin, auch Hilfe gebeten, aber die Struktur haben wir, die haben wir geschaffen, aber das hat ja nicht jeder.
Also eine Anästhesie-Schwester und Athleten in der Nachbarschaft kannst du immer gebrauchen. Das kann ich immer so brauchen, das sind ich, also, weil die eben irgendwie alles schon mal irgendwie durch haben. So, wir haben heute zweimal aufgenommen. Hast du gemerkt? Wir haben einmal durchgespielt, wir schneiden das. Ja, bei Moritz. Moritz nochmal. Danke für deine Hilfe immer. Der ist ganz geduldig mit mir und mit so einem Computer-Legastheniker, wie ich es bin. Und deshalb sage ich nochmal danke. Wir werden es sowieso.
Irgendwann kommt die Blackbox an.
Genau, das ist jetzt hier irgendwie so Lindenstraße die nächsten Jahre, aber hoffentlich dann mit lustigeren.
Man muss mal ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt ein ganz positives. Also
Oder ist schon 26 geht's aufwärts, finde ich auch.
ja.
Ja. Und dann tschüss an alle Licht ins Dunkle. Nächste Woche geht's weiter. Bis dahin, tschüss.